Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
Wir sind Nelly und
Linda,
die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall.
In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau.
Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem selber machen.
Hallo liebe Knallis da draußen, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Herz und Knall. Nelly und ich haben heute wieder eine wunderbare Gästin für uns eingeladen. Denn wir haben auf euer Feedback gehört aus den letzten Folgen, bei denen wir ja schon einige Gästinnen da hatten. Und das hat euch besonders gut gefallen. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen Gedanken machen, ob ihr uns beiden gar nicht mehr hören wollt, sondern ob ihr nur noch Gästinnen mögt. Aber wir würden sagen, wir schauen mal, dass wir eine gute Mischung für euch hinbekommen aus Talks, die Nelly und ich machen, Themen, die wir besprechen und Gästinnen, die wir da haben. Aber heute haben wir eben eine Gästin da, und zwar die Sophia von Wölfins. Und wir freuen uns sehr, denn sie hat nicht nur eine spannende Kreativgründerinnen-Geschichte, sondern wir glauben auch, dass es das ein oder andere Thema gibt, was wir hier so im Podcast auch noch nicht besprochen haben und wofür sie auf jeden Fall eine Expertin ist. Deswegen freuen wir uns sehr, 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 liebe Sophia, dass du heute hier bist und würden uns freuen, wenn du dich unseren Hörerinnen einfach einmal vorstellst.
Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin Sophia. Ich habe Anfang 2021 Wölfins gegründet und mein Ziel war es, eine Online-Galerie zu gründen für Kunstdrucke von verschiedenen KünstlerInnen und die sollten und sind alle mit einem super einzigartigen und vergleichsweise auch nachhaltigen Druckverfahren gedruckt, nämlich der Risografie. Die Risografie ist ein Schablonendruckverfahren aus Japan und anders als im Siebdruck, also einem anderen Schablonendruckverfahren, passiert da aber alles in der Maschine. Aber man hat trotzdem auch die Möglichkeit, super experimentell und analog damit zu arbeiten. Und das habe ich gestartet von meinem heimischen Dachgeschoss aus, habe damals noch mit einem Riso-Studio in Berlin zusammengedruckt, die Kunstdrucke. Und seit etwa einem Jahr habe ich jetzt aber auch ein Studio und das erweitert natürlich meine Möglichkeiten nochmal total. Also mittlerweile kann ich selbst drucken, habe einen eigenen Risografen und kann hier im Studio eben auch Workshops geben. Und ja, das ist so draus geworden in den letzten Jahren.
Wenn ich das jetzt höre, dann rechne ich zurück und lande ungefähr in der Corona-Pandemie. Hat das Gründen bei dir oder steht es im direkten Zusammenhang mit der besonderen Situation, die uns da damals ereilte, oder ist das nur ein Zufall?
Ja, genau. Also das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Also ich habe damals in der Agentur gearbeitet, als Corona kam. Und wie in vielen anderen Agenturen auch, kam da dann auch so kurzzeitig dieses Thema Kurzarbeit auf. Das heißt, man hatte relativ viel Zeit oder auch generell durch Corona musste man ja viel zu Hause bleiben und hatte viel Zeit, nochmal drüber nachzudenken, wo steht man gerade im Leben, wo möchte man die nächsten Jahre vielleicht noch hin. Und bei mir war das so, dass so dieser Wunsch nach einer kreativen Selbstständigkeit schon super lange in mir schlummerte. Und Corona war dann echt nochmal so ein Push in diese Richtung, weil ich einfach die Zeit hatte zu reflektieren und dann auch gesagt habe, irgendwie ist es gerade so ein Jetzt-oder-Nie-Moment. Und ich versuche es einfach jetzt mal und mache mich selbstständig.
Super spannend. Wenn du sagst, du hast vorher in einer Agentur gearbeitet, möchtest du uns ganz kurz abholen, was sozusagen dein Background ist, damit wir besser verstehen können, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was du vorher gemacht hast und dem Bereich, in dem du jetzt gegründet hast? Denn ich glaube, viele unserer HörerInnen stellen sich vielleicht auch manchmal die Frage, muss man in dem Feld, in dem man gründen will, vorher auch schon super viel unterwegs gewesen sein? Vielleicht magst du uns da kurz einen kleinen Insight teilen.
Ja, total gerne. Also ich glaube, wenn man sich jetzt meinen Lebenslauf anschaut, sieht das schon nach einem ziemlichen Zickzacklauf an. Also ich habe nach dem Abi habe ich Sozialwissenschaften in Köln studiert. Das war im Schwerpunkt dann quasi Soziologie und Sozialpsychologie, habe darin meinen Bachelor gemacht und habe dann ein Praktikum gemacht, erst in einer Agentur in Köln und dann bin ich aber auch in einer Agentur in Düsseldorf gelandet und hatte da super coole, spannende 3-4 Jahre und habe da aber auch gar nicht im kreativen Bereich gearbeitet, sondern eher so in der Kundenberatung, in der Strategie, habe geschaut, wie setzt man Werbung ein, für welche Zielgruppe, auf welchen Kanälen. Und Genau. Das, was ich jetzt mache, kann man eigentlich schon als ziemlichen Quereinstieg bezeichnen, glaube ich. Also ich habe mit dem ganzen Druckbereich beruflich, fachlich bisher nichts zu tun gehabt und habe mich da echt reingefuchst und glaube, das kann auch funktionieren. Also das geht auch.
Es hat den Anschein, denn du hast, vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen genauer drauf ein, zunächst den Plan gehabt, eine Online-Galerie zu gründen und hast es dann auch gemacht. Wie bist du da vorgegangen und was genau ist denn eigentlich eine Online-Galerie?
Also ich bezeichne das als Online-Galerie, weil dort eben die Werke von verschiedensten Künstlerinnen ausgestellt sind. Die Zusammenarbeit läuft so ab. Also ich setze mich mit den Künstlerinnen meist digital zusammen, weil die eben auch in ganz Deutschland verteilt sind. Dann schauen wir uns deren Portfolio an und schauen, welche Motive passen könnten, gerade auch eben für dieses Druckverfahren, weil da gibt es dann auch noch mal ein paar Sachen zu beachten. Und ja, wenn wir dann ein Motiv finden und wir beide voll Bock haben auf die Zusammenarbeit, auf die Kooperation, dann drucke ich dieses Motiv als Risografie in einer kleinen Auflage. Also alle Drucke in der Online-Galerie sind auch limitiert. Und genau, die KünstlerInnen bekommen dann Belegexemplare davon zugeschickt, was dann auch nochmal für beide Seiten spannend ist, weil die dann oft ihre Werke zum ersten Mal mit diesem anderen Druckverfahren sehen oder mit dieser, also als Risografie gedruckt. Und die Limitierung biete ich dann online an. Also dieses ganze Thema Versand, Marketing, das liegt dann bei mir. Und die Künstlerinnen sind dann mit einer Umsatzbeteiligung an den Verkäufen beteiligt. Und so läuft quasi dieser Bereich der Online-Galerie.
Und der technische Hintergrund, also wenn wir uns jetzt eine Online-Galerie vorstellen, ist es letzten Endes, hast du einen digitalen Ort, also einen Shop erschaffen, in dem die Kunstwerke besichtigt werden können?
Ja, genau. Also im Grunde kann man sich das vom Setup erstmal wie einen Online-Shop vorstellen, bloß dass ich keine anderen Produkte verkaufe, sondern dass da dann eben Kunstdrucke sind und dann gibt es zu jedem Kunstdruck ein bisschen, da gibt es eine kleine Beschreibung, die Geschichte dahinter, das ist eben das Schöne und das ist mir auch so wichtig, dass es nicht einfach nur Produkte sind, sondern dass natürlich hinter jedem Kunstdruck auch eine Geschichte und eine Inspiration und eine Künstlerin steht. Also die Künstlerinnen haben dann eben auch ihre eigenen Profilseiten. Es gibt zu jeder Künstlerin ein kleines Kurzinterview, wo man sich durchlesen kann, wie die Künstlerinnen arbeiten, was sie inspiriert, was vielleicht ihre eigenen Träume und Wünsche sind, sodass die Kunst in der Online-Galerie eben nicht nur als bloßes Produkt oder als bloßes, ich sag jetzt mal Poster online ist, sondern dass das wirklich eben mit diesen gesamten Geschichten verknüpft werden kann, die in Kunst ja auch drinstecken. Ja.
Und sag mal, Sophia, wie finden sich denn die KünstlerInnen und du? Also wie kommt ihr zusammen? Sprechen die dich an? Sprichst du sie an? Wie findet ihr euch?
Also die meisten Künstlerinnen habe ich tatsächlich über Instagram gefunden oder die mich. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal werde ich angeschrieben. Oft gehe ich aber auch proaktiv auf die Künstlerinnen zu, die ich cool finde. Und da hat Social Media einfach den Vorteil, dass viele KünstlerInnen das ja auch als ihr Portfolio nutzen. Das heißt, schon vor der ersten Kontaktaufnahme können beide Seiten schauen, ah, was macht denn der jeweils andere, die jeweils andere? Passt das? Das heißt, ich sehe schon mal so ein bisschen, ah cool, die Kunst könnte passen, da habe ich Bock drauf, das mal umzusetzen, zu drucken. Und die Künstlerin ihrerseits kann aber auch schauen, ah okay, das macht Sophia, so sieht das dann online aus. Und wenn man dann ins erste Gespräch geht, hat man eigentlich schon so eine ganz gute Basis geschaffen und so eine ganz gute Grundvoraussetzung.
Super spannend. Jetzt ist es ja aber so, du hast ja am Anfang gesagt, dass du mit einer Online-Galerie gestartet hast, von deinem genau. Dachboden aus. Ne? Das können jetzt natürlich unsere ZuhörerInnen nicht sehen, aber ich würde schätzen, dass du jetzt gerade nicht auf deinem Dachboden sitzt, oder?
Nee, genau.
Du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, dass du von der digitalen Welt auch in die analoge Welt wechselst. Wie ist das denn eigentlich passiert?
Oh ja, da müsste ich mal überlegen, was der allererste Schritt in diese Richtung war eigentlich. Also ich habe schon recht schnell gemerkt, die Kunstdrucke, die sind ja am Anfang noch in Zusammenarbeit mit einem Studio in Berlin entstanden. Und das war auch super cool, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass ich das gerne auch in meinen Händen hätte. Dass ich gerne diesen handwerklichen, kreativen Part super gerne auch noch übernehmen wollen würde oder einfach diese Freiheit noch mehr hätte, damit gestalterisch auch direkt am Gerät, am Risografen zu arbeiten. Und da kommt man einfach im eigenen Dachgeschoss relativ schnell an die Grenzen. Ich hatte da zwar dann auch einen ganz alten Risografen stehen, aber das war wirklich ein ganz, ganz altes Gerät, mit dem man nicht mehr allzu viel machen konnte. Und die Risografie arbeitet mit Farbzylindern. Das heißt, jede Farbe, die man, mit der man drucken können möchte, braucht einmal so einen ganz großen Farbzylinder. Und wenn man jetzt mit ein paar Farben druckt, dann ist das irgendwann tatsächlich auch eine Platzfrage. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche eigentlich mehr Raum und bin auf die Suche gegangen nach Räumlichkeiten, in die ich rein könnte mit einem eigenen Risografen. Und dann hat sich irgendwie alles so ein bisschen Step-by-Step ergeben. Also was für ein Raum das werden soll, das wusste ich am Anfang auch noch nicht ganz konkret. Ob das jetzt eher eine Werkstatt wird oder ein Atelier oder sogar ein Studio oder wie jetzt hier eben ein Laden, den ich gefunden habe mit wirklich auch einem schönen großen Schaufenster. Da bin ich dann irgendwie so, also es hat sich tatsächlich einfach so entwickelt. War bestimmt auch ein bisschen Schicksal dabei und habe dann einfach eine Location gefunden, auch mit Unterstützung von der Stadt und vom Kaufmannsbund hier, in die ich dann rein konnte und wo irgendwie alles gepasst hat.
Vielleicht magst du nochmal, du hast schon so ein bisschen erzählt, der Risograph, je nachdem wie viel Farben man druckt, braucht dann irgendwie große Farbzylinder. Kannst du uns mal ein bisschen genauer erklären, wie so ein Risograph aussieht und vielleicht nochmal so ein bisschen eintauchen in diesen kreativen Prozess und den handwerklichen Prozess am Risographen?
Ja, kann ich versuchen. Das ist jetzt natürlich rein durch die Beschreibung ein bisschen schwierig, aber man kann sich den eigentlich tatsächlich wie eine ganz normale Kopiermaschine von außen erstmal vorstellen. Also der erste Eindruck, den man hat von dem Risografen, ist erstmal so, ach ja, okay, und was ist daran jetzt so besonders? Weil er eben von außen wirklich erstmal wie eine Kopiermaschine aussieht. Ich finde, das macht es aber auch so spannend, weil wenn man den Risografen dann öffnet, dann sieht man auf einmal, dass es sich dabei eben nicht um eine ganz normale Kopiermaschine handelt. Wenn man vorne, also der Risograph hat vorne eine Klappe quasi, die öffnet man und darin sieht man dann zwei große Farbzylinder. Also maximal zwei. Es gibt auch viele Modelle, die drucken nur einfarbig in einem Durchlauf. Und dann gibt es einige Modelle, da liegen zwei Farbzylinder nebeneinander. Aber das ist auch das Maximum. Also in einem Durchlauf, den das Papier durch die Maschine nimmt, können maximal zwei Farben gedruckt werden. Und mein Risograph kann zwei Farben gleichzeitig drucken. Da liegen dann eben diese Zylinder nebeneinander. Und um diese Zylinder sind Schablonen gespannt. Die erstellt der Risograph auch ganz automatisch auf Basis der Vorlage, die man ihm gibt. Jede Farbe, mit der man druckt, braucht eben eine eigene Schablone und die werden dann einzeln und nacheinander auf das Papier gepresst. Im Grunde genauso, wie man das auch vom Siebdruck kennt. Und dadurch, dass es ein Schablonendruckverfahren ist, zwar in der Maschine, aber trotzdem mit Schablonen, haben die Drucke eine ganz eigene Ästhetik und eine ganz eigene Haptik. Man arbeitet hier auch mit echter Volltonfarbe auf Papier. Das heißt, man kann mit super farbstarken Neontönen zum Beispiel arbeiten. Und man sagt auch, dass jedes Blatt aus diesem Risographen ein kleines Unikat ist, weil eben der Farbauftrag immer ein bisschen variiert. Der ist nie 100% homogen auf dem Papier. Und die Schablonen passen auch nie Millimeter exakt übereinander. Das heißt, es gibt immer spontane Farbversätze oder spontane Farbüberlagerungen. Und auch das macht es so spannend, damit zu arbeiten.
Also ich finde, das hast du hervorragend beschrieben. Also man hat jetzt ein komplettes Bild davon, wie der Risograph funktioniert und zeigt auf jeden Fall auf, dass es da wahrscheinlich auch sehr viel Übung braucht, mit umzugehen, sehr viel ausprobieren und machen und tun und handhaben. Aber es ist ein super, super spannendes Thema, wie ich finde. Jetzt hast du gerade gesagt, die Stadt hat dich unterstützt dabei und der Kaufmannsbund hat dich dabei unterstützt, das Ladenlokal anzumieten, was du jetzt angemietet hast. Wie sah diese Unterstützung aus? Hast du die aktiv angefordert oder wie können wir uns das vorstellen?
Das war so eine Mischung aus allem. Also ich habe schon die Hand gehoben und habe gesagt, hey, hier bin ich und ich suche gerade was und wollte mal mit die Augen aufhalten. Und da hat der Kaufmannsbund dann mit mir gemeinsam quasi die Augen offen gehalten und hat mir dann auch bei dieser Location, in die ich jetzt reingekommen bin, Bescheid gegeben, dass die Eigentümer Nachmieter suchen. Und so kam dieser Kontakt zustande. Und gleichzeitig gab es von der Stadt ein Förderprogramm, das hieß Platz für Vision. Und dabei geht es darum, Leerstand quasi voll zu kriegen und eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also es gibt weniger Leerstand in der Stadt, der wird mit spannenden neuen Projekten und Ideen gefüllt. Und die Mieter haben die Möglichkeit, ihr Projekt erstmal für 2 Jahre so ein bisschen auszuprobieren, indem sie weniger Miete zahlen müssen. Genau, und so haben dann verschiedene Akteure da quasi zusammengewirkt, dass ich dann am Ende in diese Location kommen konnte und jetzt auch bis Ende des Jahres, also noch bis Ende 2023, erstmal eine vergünstigte Miete zahle.
Und wie bist du auf dieses Programm aufmerksam geworden? Hast du Recherche betrieben, was Fördermittel betrifft für deine Gründung oder wie ist das passiert?
Ja, also die Stadt hatte das quasi ausgeschrieben. Also die hat da wie so eine Art Wettbewerb draus gemacht, dass sie gesagt hat, diese und diese Leerstände gibt es an der Stadt. Und wenn ihr eine coole Idee habt, dann schickt uns mal, was ihr so vorhabt und was ihr plant. Und ja, dann konnte man sich auf diese Locations quasi bewerben. Und dieser Fördertopf, der, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das ist. Ich glaube, das ist ein Fördertopf von NRW. Also den gibt es hundertprozentig, also sehr wahrscheinlich auch in anderen Städten in ähnlichen Formaten oder ähnlichen Ausführungen. Also die Location, in der ich jetzt drin bin, die war da gar nicht, also erst gar nicht mit aufgelistet. Aber damit konnte ich dann auch wiederum auf die Stadt zugehen und sagen, kann man das auch noch in diese Förderung mit aufnehmen? Und das war dann auch gar kein Problem. Also es ist immer echt so eine Mischung aus schauen, was es an Förderungen gibt und dann auch proaktiv darauf zugehen. Und dann habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
Wie ist es denn, Sophia? Du sagst, du bist in NRW. Kannst du vielleicht den HörerInnen nochmal erklären, also woher kommst du? Ist es deine Heimatstadt, in der du jetzt bist? Oder hast du dir diese Stadt speziell ausgesucht? Ist es eine Großstadt? Ist es eine Kleinstadt? Also wie müssen wir uns das vorstellen, wie du vielleicht auch auf die Wahl der Stadt gekommen bist? Ne? Es geht ja zum einen, hast du jetzt schon ein bisschen gesagt, wie sollte das Ladenlokal oder das Atelier sein? Da warst du relativ offen. Aber wenn wir jetzt überlegen, also manche der HörerInnen sind vielleicht in ganz kleinen Städten oder sogar auf dem Land unterwegs und die anderen sind in riesengroßen Städten unterwegs und da sind ja dann vielleicht auch die Anforderungen oder auch die Möglichkeiten immer nochmal anders.
Ja, genau. Also ich bin jetzt hier in Krefeld. Krefeld liegt recht nah an Düsseldorf. Also ich bin auch in Krefeld-Uerdingen. Das ist der Stadtteil von Krefeld, der direkt am Rhein liegt. Und hier ist man sehr schnell über die Autobahn dann auch in Düsseldorf. Also wenn die Straßen frei sind, brauche ich da so, ja, 20, 25 Minuten. Krefeld selbst zählt offiziell, glaube ich, schon als Großstadt, fühlt sich aber oft nicht so an. Also schon ein bisschen kleiner. Deswegen hatte ich bei der Gründung hier auch erst so ein bisschen Bedenken, gerade auch wegen der Workshops, die ich anbiete, ob das hier so gut angenommen wird, gerade mit dem Nischenthema Risografie. Es ist eben nicht Berlin oder Köln, also es ist keine Kreativgroßstadt in dem Sinne. Aber glücklicherweise wurde das total gut angenommen. Zum einen, glaube ich, weil man dann eben auch, wenn man in so einer Stadt wie Krefeld wohnt, total dankbar ist für jedes neue Angebot, was kommt. Und da kommt in Krefeld zum Glück gerade auch einiges. Also ich lebe hier total gerne. Und zum anderen, weil wir hier schon aber auch in einem Ballungsgebiet sind. Das heißt, ich kann schon auch Menschen aus Köln und Düsseldorf und Duisburg erreichen, die sich dann auch mal in die Bahn oder ins Auto setzen, um nach Krefeld zu kurven. Von daher habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, in dieser kleinen Großstadt zu gründen. Genau, ich habe hier vorher auch gelebt. Ja, bin hier zur Schule gegangen, habe dann zwar während des Studiums in Köln gelebt, aber bin dann wieder hier gelandet und lebe hier auch gerade sehr gerne.
Ja, das ist super spannend, weil genau wie du sagst, also prinzipiell ist das Bundesland NRW, ja, ich würde sagen, fast ein einziges Ballungsgebiet. Ja. Das heißt, da hat man natürlich, ich sag mal, Vor- und Nachteile, aber in dem Sinne den Vorteil, dass die Großstädte sich quasi wie Perlen auf einer Kette aneinanderreihen, ne? Was natürlich das Publikum schnell und instantan erweitern kann. So wie du sagst, von Düsseldorf ist es jetzt auch nicht weit nach Köln und andersrum, auch wenn genau. Die Kölner vielleicht nicht nach Düsseldorf fahren wollen und andersrum, aber trotzdem ist man schnell überall. Aber dann gibt es in meinem Fall zum Beispiel, ich wohne in Bayern. Hier in Bayern sind die Großstädte einfach deutlich rarer gesät. Mhm. Und auch wenn es, also nicht nur rarer gesät, sondern eben auch einfach kleiner per se. Was jetzt aber natürlich auch spannend ist, wenn du sagst, und da denke ich gerade an meine eigene Stadt auch, die Städte, die groß sind, aber eben keine Großstadt sind, da ist ja auch oft vielleicht der Bedarf nach kreativen Ideen eventuell sogar größer, weil Großstädte natürlich auch sehr, sehr viel bieten. Ne? Da ist die Dichte an Möglichkeiten ja einfach so hoch, dass du eben in einer etwas kleineren Stadt vielleicht auch viel mehr Aufmerksamkeit hast. Ne?
Total. Also würde ich komplett so unterschreiben. Also das ist auch einer der häufigsten Sätze, den ich höre, wenn Besucherinnen zum ersten Mal hier ins Studio kommen, dass sie schon sagen, ach, damit hätte ich jetzt hier aber nicht gerechnet. Was ist das denn hier Cooles? So, also ja, und diesen Überraschungseffekt, den hat man dann wahrscheinlich in Berlin oder Köln weniger, weil es einfach sehr viele Konzepte in die Richtung gibt. Also jetzt nicht unbedingt mit der Risografie, aber einfach coole Konzeptstores, coole Läden, die da einfach, ja, sehr viel zu finden sind. Und das ist hier noch nicht so. Und deswegen, glaube ich, hat man hier noch so ein bisschen diesen Überraschungseffekt auch auf seiner Seite.
Und das Spannende ist ja darüber hinaus, dass die Sorge, die vielleicht viele haben, wenn sie in einer kleineren Großstadt gründen, dass es nicht genug Kundschaft gäbe, dass diese Kombination aus, ich sag mal, Offline-Welt und Online-Welt eben das auffangen kann, was vielleicht an Umsatz fehlen würde, wenn man sich nur in Anführungsstrichen, auf die kleine Großstadt verlassen würde. Man sieht aber ja tatsächlich, und das ist super spannend, dass NRW beispielsweise wirklich sagt so, hey, wir müssen schauen, dass unsere Innenstädte nicht aussterben und proaktiv kreative Ideen und Lösungsansätze, ich sag mal, ja, protegiert, um die Innenstädte wieder belebt zu machen und auch irgendwie nicht da einfach nur den nächsten, ich sag mal, Billo-Taschenschuh-Pop-Up-Shop erleben zu lassen, sondern wirklich sagt so, hey, wir unterstützen eine neue Generation von Geschäftsmenschen sozusagen. Vielleicht, wenn wir beim Thema Geschäft und Business sind, das wir ja die ganze Zeit sind, aber vielleicht magst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie du dir deine Gründung finanziert hast. Denn ja, im Zweifelsfalle war es ja nicht so, dass vom ersten Tag an Kohle aufs Konto kam, aus der Selbstständigkeit heraus. Wie bist du da vorgegangen?
Also bei mir war der erste Step auch das Gespräch mit der Agentur für Arbeit. Also ich habe auch den Gründungszuschuss erhalten. Und das ist ja leider auch immer so ein bisschen so eine Glückssache, weil letzten Endes ist das ja eine Ermessensentscheidung von dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin, die man hat. Mein Sachbearbeiter war der Idee und dem Projekt aber zum Glück von vornherein sehr aufgeschlossen gegenübergestanden und deswegen hat das auch geklappt. Das kam so als erstes und dann habe ich mich schon auch sehr viel nach Förderprogrammen umgeschaut und da kann ich auch allen nur empfehlen, sich da auch zu trauen, überall zu bewerben, was es so gibt, weil man hat ja manchmal so das Gefühl, oh, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu klein oder dafür sind, oder das Programm ist eher für Größere ausgelegt oder damit kann ich doch gar nicht so gemeint sein. Ich glaube, ganz oft vertut man sich da auch. Und also ich habe mich dann zum Beispiel für das Gründerstipendium NRW noch beworben. Und das hat zum Glück dann auch geklappt. Das heißt, nach dem Gründungszuschuss hatte ich dann auch noch mal eine Anschlussförderung, mit der ich halt auch die Sicherheit gewonnen hatte, das mit dem Studio jetzt mal wagen zu können. Und also die sind quasi nacheinander gelaufen und die sind mittlerweile beide ausgelaufen. Das heißt, jetzt bin ich noch in der Förderung mit der Miete drin und dann war es das Ende des Jahres erstmal mit Förderung und dann sollte das hoffentlich alles ganz gut auf eigenen Beinen stehen. Deswegen ist das gerade eine recht spannende Zeit, was das angeht. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr positive Erfahrungen, was Förderungen angeht. Also ja, da gibt es auf jeden Fall einiges, viel mehr als man denkt, glaube ich, im ersten Moment. Da muss man dann ein bisschen recherchieren und auch den Mut haben, sich dafür geeignet für zu halten und zu sagen, ja, da bewerbe ich mich jetzt auf jeden Fall mal und dann kann das, glaube ich, ganz gut klappen.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Wie sind die Prognosen nach den Gründungszuschüssen oder eben den verschiedenen Formen des Supports? Würdest du sagen, dass dieser Zeitraum, in dem man gefördert wird, reicht, um wirklich solide, ich sag mal, zu einem Einkommen zu kommen? Wir wissen alle, als Selbstständige ist das auch immer gewissen Schwankungen unterlegen. Ja. Aber würdest du sagen, dass dieser Zeitraum, in dem man beispielsweise durch den Gründungszuschuss gefördert wird, um wirklich an den Punkt zu kommen, genug zu haben, um sein Leben zu bestreiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Da mache ich mir gerade auch viele Gedanken drüber, weil jetzt, wie gesagt, gerade so ein bisschen im Nacken hängt, dass das Förderprogramm jetzt hier mit der Miete ausläuft zum Beispiel. Ich glaube, der Zeitraum ist schon recht knapp. Also sowohl beim Gründungszuschuss als auch jetzt bei dem Projekt mit dem Leerstand. Also es ist super cool, dass es das gibt. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Leerstandsprojekt, wenn das Ziel ist, wirklich langfristig und nachhaltig Leerstand zu füllen, dann müsste man das, glaube ich, eigentlich noch einen Ticken nachhaltiger aufsetzen und die Menschen, die dann in die Leerstände kommen und die Projekte einen Weg finden, die noch einen Ticken nachhaltiger zu unterstützen. Das muss dann nicht immer nur komplett monetär sein. Da kann man ja vielleicht auch andere Wege finden. Aber 2 Jahre, das ist auch das, was ich so gespiegelt bekomme von anderen, die Teilnehmer dieses Förderprogramms sind, sind schon eine recht kurze Zeit, sowas auf solide Beine zu stellen. Zumal jetzt im Moment halt gerade super viel zusammenkommt mit Inflation und Weltlage und allem, was dazu kommt. Das heißt, diese 2 Jahre sind noch nicht mal wirklich Durchschnittsjahre oder repräsentativ für, wie es eigentlich laufen könnte, sondern es sind schon auch sehr anspruchsvolle Jahre. Und ja, daran gemessen, glaube ich, ist das keine sehr lange Zeit, ehrlich gesagt.
Wäre mein Gefühl, als selber mal Ladeninhaberin kann ich nur sagen, es dauert eine ganze Weile, ja, bis man in die echten schwarzen Zahlen kommt, je nachdem, also wenn man beispielsweise einen Kredit für Investitionen aufgenommen hat. Das dauert einfach eine Weile, ja, weil sich so ein Ort rumsprechen muss. Es muss klar werden, dass man dort ist und etwas anbietet. Und dann sind es meistens auch Investitionen, die man noch tätigen muss, um den Laden so startklar zu machen, dass er auch dem eigenen Zweck total dient. Ne? Also ja. Deswegen ist das oder die Entscheidung für ein Offline-Geschäft auf jeden Fall auch immer mit Investitionen verbunden, die sich in der Regel über einen längeren Zeitraum als 2 Jahre irgendwie niederschlagen im Cashflow. Ne?
Total, total. Ja. Und ich glaube, in meinem Fall muss man da auch noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Einzelhandel und diesem Studio-Mischmasch, den ich jetzt gerade gewählt habe. Also ich habe recht schnell gemerkt, dass ich mich nicht rein auf als Ladengeschäft verstehe. Ich habe hier zum Beispiel einmal die Woche wirklich ganz fix auf. Da weiß jeder, da kann er reinkommen, da bin ich da. Ansonsten bin ich eigentlich auch immer da, weil es halt auch einfach mein Büro ist. Aber dann klopft man meistens kurz ans Fenster oder an die Tür und dann lasse ich auch gerne jeden und jede jederzeit rein. Genau, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass hier rein als Geschäft aufzuziehen, wird nicht so gut für mich funktionieren. Dazu ist das Thema einfach ein bisschen zu nischig. Dafür ist die Stadt dann vielleicht doch ein Ticken zu klein. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, das hier ist cool, dass ich ein Schaufenster habe, dass ich immer zeigen kann, was hier drin passiert. Aber es ist nicht nur ein Geschäft, es ist mein Büro, es ist mein Lager, es ist eine Werkstatt, es ist ein Druckstudio, es ist ein Workshop-Space und so nutze ich diesen Raum.
Ja, deine Workshops, die bietest du regelmäßig an oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Genau, also online kann man da immer die Termine einsehen, die sind immer so für 2-3 Monate im Voraus eingestellt und die finden mittlerweile schon recht regelmäßig statt, also jede zweite Woche ist eigentlich mindestens immer ein Termin, mittlerweile auch durch private Gruppen dann öfter. Ja, das variiert immer so ein bisschen, aber die finden schon sehr, sehr regelmäßig statt. Also offene Termine gibt es eigentlich alle 2 Wochen.
Und war das etwas, was du von Anfang an mit geplant hattest oder ist das eigentlich so im Laufe des Selbstständigseins entstanden, die Idee für die Workshops?
Also ganz, ganz am Anfang, also vor 2 Jahren, als ich mich mit der Online-Galerie noch im Dachgeschoss selbstständig gemacht habe, da waren die Workshops noch kein Thema, allein schon aus Platzgründen. Und ich hatte da auch noch gar nicht so die Idee und Inspiration zu. Und dann kam das aber so nach und nach. Und als ich dann diese Location hatte, da war es klar, dass ich das hier versuchen muss, weil die sich einfach auch perfekt dazu eignet. Ich habe Bock, über die Risikografie zu sprechen. Ich habe Bock, das weiterzugeben. Und dann war klar, das muss man austesten. Was nicht klar war, ist, dass das dann hier auch funktioniert. Wie gesagt, wegen der Location. Ich wollte erstmal gucken, so kommen die Leute dann auch nach Krefeld oder besteht innerhalb von Krefeld überhaupt das Interesse? Das hat sich zum Glück herausgestellt, dass das so ist. Und seitdem läuft das auch. Und da bin ich super dankbar für. Aber das war jetzt vor einem Jahr noch nicht klar, dass das so ist. Und dass sich das wirklich zu so einem Zweig etablieren wird für mich, auch im Geschäftsmodell. Das hat sich so ein bisschen so entwickelt, ja.
Das heißt ja, dein Portfolio quasi hat sich ja auch erweitert im Laufe der Zeit. Also rein von, ich sage jetzt mal, Drucken, die du in deiner Online-Galerie verkauft hast, über ein Ladengeschäft, in dem du ja auch diese Sachen zum Teil ausstellst, glaube ich. Zumindest habe ich das mal auf dem einen oder anderen Bild gesehen. Ganz genau. Und jetzt zu Workshops. Das heißt ja nicht nur du selber, sondern auch dein Business und deine Produkte haben sich weiterentwickelt und diversifiziert. Wir haben da auch immer wieder hier schon in dem Podcast drüber gesprochen, dass man eben, ich sag jetzt mal, nicht all sein Geld auf ein Pferd setzt, ja, also, sondern dass man eben verschiedene Standbeine schafft. Und in dem Falle heißt es ja nicht, dass man irgendwie eine Bäckerei und gleichzeitig noch Concept Store hat, ja, sondern dass man innerhalb seines Unternehmens unterschiedliche Einnahmequellen definiert, aber dann auch eben umsetzt. Ist das für dich eine Sache, die du auch weiterentwickeln willst? Also hast du schon eine Idee, wie sich Wölfins weiterentwickeln soll? Bleibst du bei den Einnahmequellen quasi oder Produktbereichen, die du gerade hast? Oder siehst du da für dich auch noch Erweiterungspotenzial?
Boah, das ist so ein riesengroßes Thema für mich gerade, weil es ist tatsächlich so, glaube ich, die ongoing Herausforderung überhaupt für mich. gestalterisch da so frei zu bleiben, dass ich mir alles angucken kann und gleichzeitig aber auch Fokus zu setzen, weil Fokus ist ja auch super wichtig. Und da so den Mittelweg zu finden, das ist echt so gerade genau mein Punkt. Genau, also was, glaube ich, gesetzt ist, ist dieses Thema mit der Online-Galerie, weil ich das total gerne mache. Ich rede total gerne über junge Kunst und die Geschichten, die dahinter stehen und verkaufe die auch gerne. Das ist gesetzt und die Workshops sind auch gesetzt, weil die jetzt gerade einfach auch gut laufen, weil mir die super viel Spaß machen, weil ja, ich da gerne was weitergebe. Und alles andere, da bin ich mich gerade am Ausprobieren, rumexperimentieren und hin und her schieben, wie das klappen könnte. Also da bin ich längst noch nicht bei einem Modell, glaube ich, angekommen, wo ich weiß, so und so läuft es die nächsten 4, 5 Jahre. Das ist, glaube ich, ganz viel mit Experimentieren und Ausprobieren verbunden. Also dieses Thema Einzelhandel ist da so ein Beispiel. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr im Studio. Am Anfang hatte ich 3-mal die Woche geöffnet und habe dann festgestellt, das lohnt sich aktuell für mich nicht so richtig. Ich gehe lieber mehr auf, also die Zeit nutze ich dann lieber mehr für die Online-Galerie oder für die Konzeption oder Weiterentwicklung der Workshops und mache nur noch einen Tag die Woche auf. Das war zum Beispiel ein so ein Learning, was man erstmal herausfinden musste im Tun, um das dann anzupassen. Genau. Und was die Produkte angeht in der Online-Galerie, da will ich auf jeden Fall noch viel machen. Da soll auf jeden Fall das Portfolio noch wachsen. Vielleicht auch in etwas andere Produktkategorien. Also vielleicht werde ich mit den Produkten etwas kleiner. Also biete nicht nur Kunstdrucke an, sondern vielleicht auch kleinere Karten oder jetzt Notizzettelblöcke sollen rauskommen. Da könnte noch ein bisschen was passieren in nächster Zeit. Da finde ich gerade noch so ein bisschen meinen Weg. Und was die Workshops angeht, da habe ich total Bock drauf, die noch weiter konzeptionell zu entwickeln. Also ein großes Thema da ist für mich gerade auf Teams zuzugehen und das auch als Team-Event anzubieten. Da habe ich total Lust, dass da auch Unternehmen oder Teams auf mich zukommen, vielleicht sogar so in Richtung Teambuilding, also dass man da die Workshops zu einem Konzept macht, was wirklich auch ganz sinnvoll ist für Teams, um sich mit den eigenen Werten zu beschäftigen oder mit Herausforderungen, die gerade im Unternehmen anstehen. Ich glaube, dafür kann man Collagen und auch die Risografie auch sehr, sehr gut nutzen. Und da entwickle ich gerade ein Konzept so in die Richtung. Ja, das sind so Sachen, die gerade anstehen. Gott, habe ich mich verwurstelt oder geht's?
Überhaupt gar nicht, weil okay. Es zeigt so schön und so deutlich auf, dass das Gründen und der Weg, den man beschreitet als Selbstständige, von der ersten Idee bis hin zu den fortschreitenden Jahren in der Selbstständigkeit geprägt davon sind, dass man anpassungsfähig bleibt, dass man flexibel bleibt, dass man neue Ideen kreiert, dass man immer in Bewegung ist und dass es eben nicht dieses Konzept gibt, so ich denke mir jetzt was aus, ja, und das wird dann die nächsten 10 Jahre so laufen. Das ist, glaube ich, wirklich in 0% der Fälle so. Ja. Und das ist etwas, glaube ich, worüber man sich auf jeden Fall im Klaren sein muss, wenn man gründet, dass es total normal ist, dass die Dinge sich verändern. Und das Flexibelbleiben dahingehend kann am Ende dazu führen, dass man etwas erschafft, von dem man gar nicht geglaubt hat, dass man es tun würde, aber was viel größer und weiter und breiter ist und viel expansiver, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und dafür bist du, finde ich, jetzt schon an der Stelle ein fantastisches, absolut inspirierendes Beispiel. Also du hast dich gar nicht verwurschtelt, sondern letzten Endes hier aus den Vollen unseren Zuhörerinnen die Möglichkeit gegeben, ja auch Mut zu fassen, zu sagen, hey, ich habe eine Idee und ich gehe damit los. Schauen wir mal, was daraus wird am Ende, ja, genau. Aus dieser Ursprungsidee.
Ja, das ist auch super spannend. Also du bist eine absolute Mutmacherin auf ganz vielen Ebenen. Also auf der Dankeschön. Ebene des ja, absolut. Der Unterstützung suchen, ja, nicht aufzugeben, sich da immer weiter durchzufragen. Ich glaube, das ist eben auch für viele der Zuhörerinnen so ein Knackpunkt, ja, dass man vielleicht nicht genug Unterstützung, monetäre auch am Anfang hat, dass man da dran bleibt, dass man sich diversifiziert in seinem Portfolio, dass man da weiterdenkt, dass man, wie die Nelly schon gesagt hat, flexibel bleibt und dass man sich auch selber weiterentwickelt mit seinen Produkten, so wie du sagst. Plötzlich machen mir vielleicht auch andere Dinge Spaß. Ich sehe da ganz andere Möglichkeiten für mich, das Business, die Idee, das kreative Schaffen und kann schlussendlich davon eben auch leben, weil das dürfen wir ja alle auch nicht außer Acht lassen, dass so kreativ wir alle gerne sind und so gerne wir damit eben auch, ich sage jetzt mal, konzeptionell unser Geld verdienen wollen, ist es dann oft ja auch in der Umsetzung nicht immer ganz so einfach. Ja, weil uns vielleicht auch manchmal die Kreativität so ein kleines Schüppchen schlägt.
Deswegen, und der Idealismus, ja, das kenne ich auch.
Ganz genau. Deswegen, also ich bin jetzt total, freudig. Erstens, weil ich natürlich unbedingt, leider bin ich ja jetzt in Bayern, aber wenn wir die Familie besuchen, dann möchte ich dich natürlich unbedingt in deinem Studio besuchen.
Super gerne.
Und mir die Resografie anschauen. Und auf der anderen Seite, ja, ich finde solche GründerInnen-Geschichten, die geben einem immer selber nochmal so Aufwind, auch für sich selber in andere Bereiche zu schauen und auch nochmal die eigene Flexibilität so ein bisschen in Frage zu stellen. Und genau, dafür danke ich dir von Herzen.
Super schön, danke für das schöne Feedback.
Dann, liebe Knallis, verabschieden wir uns heute aus dem tollen Interview mit Sophia und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, uns zuhört, uns natürlich auch Feedback gebt, gerne anderen KreativgründerInnen von unserem Podcast erzählt, sodass alle davon profitieren können. Lasst uns gerne ein Like da oder schaut bei Instagram vorbei, damit ihr nichts verpasst. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Absolut, da muss ich einmal kurz noch reingrätschen, denn bei Instagram wird es oder gibt es jetzt ein neues Format und zwar wollen wir zusammen co-worken mit euch, einfach um vielleicht zum Beispiel die Aufgaben, auf die man nicht so viel Bock hat, in netter Gemeinschaft zu machen. Haltet auf jeden Fall deswegen mal die Augen auf und schaut nach den Terminen, die wir bei Instagram regelmäßig verkünden, um zusammen mit euch zu co-worken und einfach ein bisschen mehr Spaß haben in der sonst manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, einsamen Selbstständigkeit als Solopreneurin. Da schaffen wir uns einfach einen schönen Kontext, um immer mal wieder im Team zusammenzuarbeiten.
Ganz genau. Deswegen, wir hören uns beim nächsten Mal. Haltet die Augen und Ohren offen und bis ganz bald.
Ciao, ciao.